Wir sprechen heute mit Markus Laik-Dieken. Er hat eine ganz, ganz kleine Aufgabe im deutschen Gesundheitswesen vor. Als Chef der Gematik soll er dieses eben deutsche Gesundheitssystem mit seinen über 350 Milliarden Euro Budget digitalisieren. Klingt aber witzig, aber seit dem 1. Juli 2019 ist er Chef der Gematik und hat sich an diese Aufgabe auch schon rangemacht. Zuvor war er Manager bei verschiedenen Pharmaunternehmen, zuletzt beim israelischen Pharmakonzern Teva. Herr Laik-Dieken, toll, dass Sie da sind.
Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Herr Laik-Dieken, die Gematik hat gerade mal gut 300 Mitarbeiter. Wie wollen Sie es schaffen, das deutsche Gesundheitswesen mit so wenigen Leuten zu digitalisieren?
Indem wir ganz, ganz viele Kollegen einladen, als Partner in ein großes olympisches Stadion zu kommen und einen großen digitalen Tummelplatz aufzumachen.
Klingt schön, Tummelplatz. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Sie müssen einem wirklich blutigen Laien in 4 Sätzen erklären, was die Gematik ist. Wie machen Sie das?
Die Gematik ist die nationale Agentur zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Sie legt technische Möglichkeiten fest, wie einfach Digitalisierung in Deutschland insgesamt als Infrastruktur aufgebaut werden kann.
Aber habe ich das dann richtig verstanden? Das klingt ja nach einer ziemlich allumfassenden Aufgabe und um in Ihrem Bild zu bleiben des großen Stadions, dass Sie da drin nicht nur die Mannschaft sind, sondern auch der Trainer, der Schiedsrichter, der Linienrichter und auch noch derjenige, der irgendwie am Ende sagt, wie gespielt wird?
Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen eigentlich nur den Platz bereitstehen. Wir sind sozusagen der Platzwart in diesem Stadion. Und wir möchten praktisch mit einer gemeinsamen Plattform dazu sorgen, dass wir dann noch 2 andere Funktionen übernehmen. Wir sind sozusagen der Eingangskontrolleur, der dafür sorgt, dass keiner mit irgendeinem Trojaner in seinem System hineinkommt. Und wir lassen es den Spielern völlig frei, was sie spielen. 2, 3 Spieler, so ein Libero wie das E-Rezept beispielsweise oder die elektronische Patientenakte, stellen wir gerne auf den Platz. Aber alle anderen kommen hinein und wie in der olympischen Arena können sie auch selber entscheiden, ob sie jetzt American Football spielen, Leichtathletik, Volleyball. Und die dritte Funktion, die wir dann bei diesem Spiel dann nur haben, ist, dass wir der Schiedsrichter sind. Das heißt, es dürfen keine Daten da abfließen, wo sie nicht abfließen sollen. Es darf keiner blockiert oder behindert werden, wo er eigentlich einen guten Lauf haben sollte. Das sind so die 3 Grundfunktionen, die wir fürs olympische Stadion stellen. Die Mannschaft kommt größtenteils glücklicherweise von vielen guten Ideen, die außerhalb der Gematik stehen.
Und aktuell ist ja, glaube ich, die olympische Sportart schlechthin die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Hätten Sie die Corona-Warn-App besser gebaut als das Konsortium, das es schlussendlich gemacht hat?
Nein, die Corona-Warn-App ist, glaube ich, so gebaut worden, weil der Bürgerwille sie so haben wollte. Sie ist sehr schlank durch die Datenschutzauflagen geworden, aber damit natürlich so überzeugend, dass sie doch ein substanzieller Teil der Deutschen angenommen hat, jedenfalls mehr als in jedem anderen europäischen Land. Zweitens hat die Gematik sehr viel davon gelernt. Beispielsweise, wie Sie bei der Aufklärung für eine App einen Text schreiben können, der Sie nicht zwingt, viel Kleingedrucktes zu lesen und Sie im guten Layout gut darüber unterrichtet, was diese App eigentlich tut und auch was sie nicht tut. Da war die Corona-App für uns auch ein bisschen Vorbild.
Wenn Sie jetzt aber trotzdem die Aufgabe bekommen hätten, das zu machen, was hätten Sie anders gemacht oder wo hätten Sie mehr dafür geworben, auch bestimmte Auflagen zu verändern?
Wir hätten sicherlich versucht, wiederholte Diskussion aufzubringen, ob es nicht doch sinnvoll ist, dass wenn ich erfahre als Bürger auf meiner App, du hattest einen Risikokontakt, dass ich ein bisschen mehr Angelpunkte bekomme, wann ungefähr war das, in welchem Zeitfenster oder an welchem Ort. Denn auch ich selber habe so eine Meldung schon bekommen und man rätselt doch dann sehr in sich hinein, wie, wann, wo und welche Konsequenz ich daraus ziehe.
Um vielleicht das noch ein bisschen genereller zu fragen, was wäre denn anders gewesen in der Coronavirus-Pandemie, wenn es das breite Gematik-Angebot, das ja jetzt demnächst erst ausgerollt werden wird, schon gegeben hätte in Deutschland?
Oh, eine ganze Menge wäre anders gewesen. Ich fange an mit dem DEMIS. DEMIS ist das elektronische Meldesystem. Wir haben monatelang erlebt, dass die aktuellen Corona-Zahlen gar nicht aus Deutschland kamen, sondern von der Johns Hopkins Universität, weil das RKI aufgrund des Papierablaufes häufig über eine Woche alte Daten erst sammeln musste. Das ist mittlerweile besser geworden und durch DEMIS, durch das deutsche elektronische Meldewesen für Infektionskrankheiten, was wir digitalisiert haben, indem alle Schwerpunktlabore Deutschlands an den gesamten öffentlichen Gesundheitsdienst und dann an das RKI tagesgenau ihre Zahlen melden, haben wir jetzt demnächst tagesgenaue Zahlen, die gerade bei Swings der Infektionszahlen natürlich extrem wichtig sind zur Steuerung, damit wir den Dingen eben nicht mehr als eine Woche hinterherlaufen. Zum heutigen Tag beispielsweise sind von den fast 200 Laboren, die Corona-Messungen in Deutschland machen, über 140 bereits in DEMIS angeschlossen. Das Zweite, was wir derzeit tun, ist das E-Rezept zu bauen. Stellen Sie sich vor, es hätte ein elektronisches Rezept schon zu Corona-Zeiten gegeben. Dann hätten viele Bürger gar nicht erst den Weg in die Wartezimmer nehmen müssen, um beispielsweise für ihre Kinder oder für ihre Angehörigen Rezepte einzulösen und Versichertenkarten vorzuzeigen, sondern sie hätten es elektronisch erhalten. Und sie hätten aufgrund der Regelung des Nachverordnungsrezeptes auch die Nachverordnungen einfach elektronisch erhalten, wie es ja letztlich übrigens auch die elektronische Arbeitsunfähigkeit demnächst erlaubt.
Klingt spannend, klingt sehr noch nach Zukunft. Meine Lieblingsgeschichte aus der Coronavirus-Pandemie ist, dass man, glaube ich, in der Schweiz die Coronavirus-Infektionsmeldungen per Fax immer noch entgegennimmt, wie ja auch in Deutschland vielerorts, aber dass dort die Bögen gewogen werden, um ungefähr sich einen Eindruck zu verschaffen, wie viele es an diesem Tag sein könnten und dass man erst hinterher wirklich in die Eingabe geht. War auch in dieser Pandemiezeit bisher das Fax immer noch das wichtigste Kommunikationsmittel in der Medizin?
In der Medizin insgesamt nicht, im öffentlichen Gesundheitsdienst sicherlich. Und man muss ganz klar konstatieren, dass durch die Tatsache, dass diese Technologie noch diese ist, die Sie beschreiben, natürlich bei den höheren Infektionszahlen das System dann auch an seine Grenzen gekommen ist. Das wäre in der Digitalisierung, hätte sich diese Grenze natürlich in weit andere Dimensionen verschoben.
Das klingt ja alles ganz großartig, aber vielleicht, um auch mal kritisch mit der Gematik ins Gericht zu gehen. Sie sind ja erst seit 2019 verantwortlich, vielleicht kann man auch ein bisschen noch davor schauen. Welche waren die großen Fehler, die Gematik bisher ganz allgemein gemacht hat?
Also ich glaube, es ist ein grundsätzliches, überdenkenswertes Thema, dass wir nicht von Anfang an, wie in anderen Ländern, als nationale Agentur zur Digitalisierung überhaupt Akzeptanz gefunden haben, sondern dass wir sehr klar durch die Partikularinteressen der entsprechenden Gesellschafter auf nur wenige Felder sozusagen unseren Spielraum bekamen. Zweitens, der Gematik fehlte jeglicher Außenkontakt. Die Nutzerzentriertheit, die wir jetzt in 18 Monaten aufgebaut haben, ist fundamental. Wir haben uns vielen, vielen Gruppen geöffnet, Patientengruppen, Pflegenden, sehr, sehr vielen medizinisch-wissenschaftlichen Gruppen. Und die Mitarbeiter in der Gematik lernen jede Woche durch diese Detaileinblicke extrem viel dazu. Und mittlerweile haben wir eine Bewegung, bei der die hochintelligenten Köpfe des Hauses weit lieber in einer Gruppe arbeiten, die solche Außenkontakte regelmäßig pflegt, als in einer Gruppe zu arbeiten, wo sie nur in der abgeschlossenen strategischen Wolke sozusagen denken können. Das hätte man von Anfang an viel mehr einbetten müssen in das Umfeld des Gesundheitswesens, anstatt es so abgeschlossen am Schiff Bauerdamm arbeiten zu lassen.
Weil Sie gerade die intelligenten Köpfe ansprechen, bekommen Sie überhaupt gute Leute, wenn diese auch bei Microsoft, Google oder SAP arbeiten könnten und dort vermutlich auch völlig anders bezahlt werden?
Ja, mittlerweile bekommen wir sehr, sehr gute Leute. Erstens, wir sind im Herzen von Berlin, direkt am Friedrichstadtbahnhof. Zweitens, natürlich ist der Purpose, an dem hier gearbeitet wird, der sinngebende Effekt immens. Und viele Kolleginnen und Kollegen haben wir bekommen von Unternehmen, wo sie natürlich tolle digitale Projekte gestartet haben, aber die Sinngebung einfach in der Gematik nochmal eine andere Dimension ist. Viele kommen gerade deshalb zu uns, weil sie merken, das, was sie hier tun, ist nicht nur unterhaltsam, sondern sorgt wirklich dafür, dass jetzt erkennbar in der Bevölkerung ein neues Angebot kommt, was Versorgung verbessern wird. Und das motiviert sehr, sehr viele zu uns zu kommen. Und by the way, das Gehalt der Gematik ist mittlerweile auch, vergleichbar attraktiv.
Auch dann, wenn man aus der gut bezahlten Pharmaindustrie kommt?
Wenn man aus der guten Pharmaindustrie kommt, dann muss man ganz klar hier Einschnitte entgegennehmen. Das habe ich persönlich auch sehr klar und willentlich getan und bin dann trotzdem mit hoher Motivation zur Gematik gekommen, weil ich ja beispielsweise auch wusste, dass ich hier in den Change gehe, wie man so schön sagt. Also mir war bewusst, dass ich hier eine große Reform vor mir habe und die anzugehen war eigentlich sozusagen die Belohnung sozusagen, eine bessere Kultur zu schaffen mit vielen Menschen, ihnen Vitalität und Orientierung zu geben, wo eben viel Arbeit endlich auch mal viel Anerkennung bedeutet und nicht viel Arbeit am Ende immer ohne Anerkennung bleibt, wie das zum Teil ja über viele Jahre so gewesen ist in der Gematik.
Apropos Change, der wird ja auch bald uns alle betreffen, alle Versicherten. Sie haben schon das E-Rezept angesprochen, das ja im übernächsten Jahr verpflichtend werden wird. Man hat im Gesundheitswesen ja immer auf Freiwilligkeit gesetzt, was digitale Innovation betraf. Nun gibt es ja einen gewissen Zwang, also es muss jeder Vertragsarzt ab 2022 mit dem E-Rezept arbeiten. Geht das in Deutschland nicht anders, dass man auch sagen kann, Mensch, macht es doch hier und hier sind die Vorteile?
Also ich glaube, da muss man leider Gottes einen sehr ernsten Blick drauf werfen. Ich selber stehe dazu, dass eigentlich solche verpflichtenden Elemente sehr gering sein sollen. Aber wir müssen festhalten, Deutschland ist auf Platz 18 in der Digitalisierung. Die meisten meiner ärztlichen Kollegen, selbst in Portugal, erleben weit mehr digitalisierte Elemente in ihrem tagtäglichen Ablauf, als das die deutschen Kollegen aktuell tun. Und von den Bürgern der Länder will ich gar nicht reden, denn wenn sie sich beschreiben lassen, was in den nordischen Ländern beispielsweise möglich ist, dann ist das für die deutschen Bürger noch ein Traum. Insofern, ja, musste man feststellen, dass ohne initiale Regulierung und auch, sag ich mal, Aussprechen von gewissen Strafzahlungen, wenn man nicht mitkommt, die Karawane gar nicht erst aufgestanden wäre. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass unsere Angebote für sich ausreichend sprechen. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass sie ihre Durchdringung so bekommen werden und dass wir da gelassen auf die wenigen warten können, die das jetzt noch nicht für sich annehmen, weil da einfach die Evolution der Dinge sich ihren Raum bringen wird. Und den Bürgern selber müssen wir sagen, dass es glücklicherweise für sie immer alles freiwillig bleibt. Der Bürger kann immer entscheiden, beispielsweise auf E-Rezept, wenn er ein Smartphone führt und es da gerne drauf haben möchte, bekommt er es selbstverständlich in der modernsten digitalen Version und kann damit auch verfügen, wie er dann mag. Aber wenn er das nicht möchte und weiterhin gerne Papier in Händen hält, wird er ein entsprechendes Äquivalent auch auf Papierversion bekommen.
Wie lange wird ein Privatarzt noch ein Rezept mit der Hand ausstellen können?
Das ist eine sehr gute Frage, denn Sie wissen ja, mit großer Werf ist der Verband der privaten Krankenversicherten jetzt auch wieder Mitglied im Gematik-Gesellschafterkreis geworden. Und das mit voller Überzeugung, dass es jetzt wirklich wichtig ist, so Elemente wie die elektronische Patientenakte und andere auch den Privatversicherten anzubieten. Die Gematik arbeitet jetzt gerade daran, dass es eben auch das Privatrezept in der digitalen Version geben soll, wie wir später auch das Betäubungsmittelrezept oder das Heil- und Hilfsmittelrezept digital ausbieten werden. Ob es danach noch sozusagen das schöne blaue Papier gibt, was auch ich ehrlich gestanden als Arzt immer noch mal wieder ausstelle, das ist noch gar nicht entschieden. Wir als Gematik bereiten nur den technischen Weg vor, dass die digitale Option auch auf alle Fälle da ist. Und gerade ich als Arzt, der 7 Jahre da gearbeitet hat, finde das auch sehr wichtig.
Aber Herr Lachtig, was ist Ihr Gefühl? Also wie lange wird es dieses schöne blaue Privatrezept mit der Hand ausgestellt gerne noch geben?
Also geben im Sinne von, sage ich mal, rudimentäre, sozusagen blaue Mauritius, wirklich vielleicht noch 5 Jahre, aber geben im Sinne von, dass die Privatversicherten nicht doch klar erkennen, was der Vorteil der digitalen Version sein wird, die es einfach weit mehr begleitet als nur das Papier des E-Rezeptes, das aktuell kann. Das wird, glaube ich, schon in den nächsten 2 Jahren rasant Zukunft gewonnen haben. Wir sehen das an den europäischen Zahlen übrigens. Wir sehen sehr, sehr klar, dass selbst die Länder, in denen keine Regulierung es auferlegt hat, dass das E-Rezept obligatorisch wird, wie das in Skandinavien der Fall ist, wo sie 99% aller Rezepte auf E-Rezeptbasis haben, sondern in den mitteleuropäischen Ländern oder den mediterranen Ländern sehen wir, dass 40-60% der Bevölkerung schon nach 2 Jahren das E-Rezept in der elektronischen Version angenommen haben.
Sie haben es auch schon angesprochen, nun in 2021 startet die elektronische Patientenakte für alle Kassenversicherten in Deutschland. Es gab daran einige Kritik, so können Patienten zunächst nicht sehr feingliedrig darüber verfügen, wer genau ihre Daten sehen darf. Warum ist das eigentlich so?
Das ist letztlich einfach ein technischer Aufwand, diese Feingliedrigkeit anzubieten, insbesondere nicht nur sie zu programmieren und von den Firmen für alle Kassen umsetzen zu lassen. Hier haben die Kassen einfach solidarisch zusammengestanden und dafür gesorgt, dass auch der Schwächste mitgenommen wird in dieser Regelung. Es sind eben 105 Versionen einer elektronischen Patientenakte, die in Deutschland angeboten werden. Das zweite Thema ist viel wichtiger. Es muss dem Bürger ja eine Oberfläche gegeben werden, bei denen er den Eindruck hat, dass seine Menüführung ihn nicht in sozusagen Konfusion stürzt. Die Idee, die ja hier aufgerufen ist, dass sich jedes einzelne Dokument öffnen kann, einem Arzt oder nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise 5 Behandler habe und ich habe 50 Dokumente, müsste ich also für alle einzelnen Dokumente jeweils entscheiden, wer von meinen 5 Behandlern darf denn welches Dokument sehen. Wir sehen aus anderen europäischen Ländern, dass das nur ein wirklich geringer, meine ich, 1%iger Teil der Bevölkerung als Funktion überhaupt nutzt. Viele europäische Länder, für die übrigens dieselbe europäische Datenschutzgrundverordnung gilt wie für Deutschland, kennen diese Funktion überhaupt gar nicht, weil wir jetzt schon in der elektronischen Patientenakte die sogenannten 3 Körbe anbieten. Das heißt, es gibt einfach, wo die Leistungserbringer, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Heilberufler ihre Befunde einstellen können, die ich als Patient entgegennehme. Es gibt das Fach, in dem ich selber meine Befunde einstellen kann. Und es gibt das Fach, in dem Krankenkassen ihre Abrechnungsdaten oder andere Daten über mich einstellen können. Und ich kann jetzt schon in der ersten Version, die im Januar herauskommt, das einstellen. Ich kann diese drei Körbe entweder alles öffnen einem Arzt oder ich kann nur einen Korb öffnen für einen Arzt. Und ich kann entscheiden, öffne ich diesen Korb für einen einzigen Tag, in dem Tag, wo ich in der Praxis vor dem Arzt sitze, oder habe ich ein langes Vertrauensverhältnis, bin ich ein chronisch Behandelter und ich kann es auch ein ganzes Jahr lang öffnen. Ich kann den Tag genau einstellen, wie lange ich diesen Korb öffne oder ob ich alle Körbe öffne. Und damit habe ich natürlich die Möglichkeit, auch Dinge zu verbergen vor gewissen Fachärzten, denen ich vielleicht nicht alles aus meinem Gesundheitszustand preisgeben will für den Behandlungskontext, den ich hier benötige. Und das letzte Element finde ich auch nochmal sehr wichtig zu erwähnen ist, ich sehe in meiner elektronischen Patientenakte vom Tag 1 an, was für ein Dokument hat sich denn der Arzt dann letztendlich auch angeschaut, wenn ich ihm den Zugriff gegeben habe. Wenn ich also mit ihm darüber spreche, dass ich ein Röntgenbild vom Knie habe, dann kann ich nachvollziehen, hat er das aufgemacht. Ich kann aber auch sehen, hat er sich dann noch weitere Dokumente angeschaut, die ich vielleicht gar nicht so sehr in das Gespräch bringen wollte. Das wissen die Ärzte auch, dass das so ist, und ihre ärztliche Heilberufsordnung gibt ihnen vor, dass sie sich nur Befunde anschauen sollen, die im Behandlungskontext begründet sind.
Aber glauben Sie nicht, dass es dann die Macht des Faktischen geben wird, dass eigentlich die, Sie haben es ja schon genannt, dass in anderen europäischen Ländern so ist, die Standardeinstellung ist, dass ein Arzt eigentlich alles sehen kann, ob er es dann am Ende macht oder sich angucken darf nach beruflicher Standesordnung, ist eine andere Frage, aber dass es eigentlich eine sehr theoretische Fragestellung werden wird, sondern dass eben die gelernte Praxis die ist, der Arzt kann alles sehen und dass eigentlich die Menschen mit eher schiefem Auge angeguckt werden, die möglicherweise diesen Zugang verweigern?
Das muss man ja mit der analogen Welt von heute auch vergleichen. Sie sehen ja auch heutzutage zwei Dinge. Erstens, viele Patienten haben, gerade wenn sie chronisch behandelt sind, ein fundamentales Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt. Menschen, die sehr schwere Erkrankungen haben, zeigen sich meistens gar nicht in der Lage, außerhalb der Beratung des Arztes die Dinge ausreichend erwägen zu können. Denken Sie an schwere Krebserkrankungen oder Autoimmunerkrankungen. Die Menschen wissen, dass sie versuchen, ein mündiger Patient zu sein, und sie wissen dennoch, dass sie dem Arzt auf einer gewissen Strecke vertrauen müssen. Daher gehen wir hier davon aus, dass gerade diese Menschen sehr rasch die Patientenakte öffnen werden, weil sie auch im analogen Leben schon vor der Digitalisierung genauso auch gehandelt haben. Und insofern glaube ich, dass es keine Lösung ist, die sozusagen etwas sehr vereinfacht im Sinne von wir geben dir in Bausch und Bogen alles frei, sondern es ist eigentlich entspricht dem Vertrauensverhältnis. Auf der anderen Seite kommt hinzu, dass ich als Patient ja auch sehr, sehr viele medizinische Kenntnisse brauche, um eigentlich zu ermessen, was steht in jedem Dokument. Machen Sie nur das Beispiel eines Entlassbriefes aus einem Krankenhaus. Da haben Sie normalerweise die gesamte, wir nennen das Epikrise als Ärzte, bei denen ja auch die Vorbefunde und viele andere Vorgeschichten noch mit erwähnt werden. Das ist für einen Patienten kaum zu erkennen, was ist die Informationsdichte eines solchen 6-, 7-, 8-seitigen Entlassbriefes aus der Klinik. Und dem Patienten auch noch zu erläutern, welcher dieser Befunde ist für meinen nächsten Behandler relevant und welcher nicht, ist dann nochmals eine Kunst, die wirklich die Erfordernisse vieler Bürger überspannt. Und zu Recht sagen sie dann, ich muss hier vertrauen können und ich entscheide mich entweder für öffnen oder für gar nicht erst ins Gespräch bringen. Und diese Freiheit behält der Bürger ja bis zum letzten Moment. Ein kurzes Beispiel, um es zu erhellen. Mein Schwager ist selber Implantologe in der Nähe von Bochum und er macht Zahnsanierungen vor der Transplantation der Leber, weil eben Bakterienherde ausgeschlossen werden müssen, bevor sie zur Transplantation kommen. Kein normaler Bürger würde glauben, dass ein Bauchbefund etwas mit einem Zahnarzt zu tun hat. In diesem Fall ist es aber so gegeben.
Es gibt ja immer noch Ärzte, die ja sehr, sehr kritisch allgemein der Digitalisierung gegenüberstehen, aber auch vor allen Dingen der elektronischen Patientenakte. Was ich mich gefragt habe, ist, man könnte es denen doch sicherlich schmackhaft machen, wenn durch die EPA der Dokumentationsaufwand ersetzt werden würde. Das ist aber explizit ausgeschlossen worden. Schade eigentlich, oder?
Ich glaube, dass es insgesamt erstmal darum geht, dass das Wort Akte bedauerlicherweise bei meinen vielen Kollegen zu völlig falschen Assoziationen führt. Die meisten glauben doch wirklich, das ist sozusagen jetzt die elektronische Version von den Patienten, die mit dem großen Leitsordner zu mir kommen und mir als Arzt sagen, dass ich sie eigentlich erst richtig verstehe, wenn ich diese 500 Seiten ihrer letzten 10 Jahre gelesen habe. Das ist mitnichten der Fall. Die elektronische Patienten Akte sollte einen ganz anderen Namen haben, denn sie ist nicht die Akte über den Patienten, und das assoziieren die meisten Kollegen von mir damit, sozusagen der Patient trägt unter dem Arm die Befunde, die ihm die Ärzte brav in die Hand gegeben haben, wie sie das früher getan haben. Hier geht es ja um einen sehr mündigen Bürger, es ist die Akte des Patienten. Das heißt, es geht um einen hohen Grad von Mündigkeit, bei dem der Patient ganz klar diese Akte nur ins Gespräch bringt, wenn im ganz normalen Behandlungsgespräch mit seinem Arzt irgendwann ein Moment aufkommt, wo er sagt, ach übrigens, da hatte ich nochmal einen Blutwert vorher. Oder wenn der Arzt Sie fragt, hatten Sie schon mal ein EKG, und Sie können sich nicht mehr daran erinnern, wie und wann und wie es aussah, dann können Sie sagen, warten Sie mal ganz kurz, Herr Doktor, in meiner EPA ist ein EKG. Deshalb rate ich übrigens auch gesunden Menschen, eine elektronische Patientenakte aufzubauen, weil auch Normalbefunde einfach extrem gute Referenzen sind für alles, was dann später im Leben geschehen kann. Und damit entsteht natürlich schon extreme Arbeitsreduktion für die Ärzte.
Ganz zum Schluss noch eine sehr, sehr entscheidende Frage, die all Ihre Tätigkeiten berührt, nämlich die Datensicherheit. 2020 registrierte die Bundesregierung mehr als 40 erfolgreiche Angriffe auf Gesundheitsdienstleister. Wann wird die Gematik-Infrastruktur gehackt?
Die Gematik bereitet sich auf solche Angriffe natürlich extrem und intensiv vor. Gerade auch mit Hilfe von externen Partnern versuchen wir hier, so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Meine Hauptsorge gilt mehr den Bemühungen, die jeder einzelne ärztliche Kollege von mir in den Praxen durchführen muss. Ärzte sind naturgemäß keine IT-Fachexperten, und sie müssen doch noch in dieser Zeit dafür sorgen, dass ihre Klinik oder ihre Praxis ausreichende Infrastruktur und auch Verhaltensmaßnahmen hat, die für die Sicherheit sorgen. Viele meiner Kollegen glauben, dass es eine technische Aufrüstung bedeutet. Wir erkennen mehr und mehr, dass es eigentlich eher um Verhalten geht, nämlich einen USB-Stick entgegen, den mir ein Patient beispielsweise über den Tisch reicht. Oder verbinde ich eben Tätigkeiten der privaten Pause auf demselben Computer, in dem gewisse Systeme der Praxis laufen? Eröffne ich ein WLAN-Radio in meiner Praxis und so weiter und so fort? Es wird also sehr, sehr viele Details geben. Hier hat ja glücklicherweise die KBV jetzt eine IT-Sicherheitsrichtlinie herausgegeben, von der wir erwarten, dass sie von den Ärzten sehr rasch angenommen wird.
Aber wie Sie richtig sagen, Ärzte sind eben keine IT-Spezialisten. Deshalb gibt es ja schon gewisse Einfallstore, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Wann glauben Sie, dass sowas möglicherweise auch Sie mal ereilen wird?
Wie immer in diesem Leben können wir das nicht vorhersehen.
Alles klar. Leik Dieken, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr guten Überblick, für all das, was jetzt demnächst kommt. Danke für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit.